Möchte uns heute Morgen zu Beginn einen Psalm lesen, und zwar ganz, obwohl ich eigentlich nicht den Psalm in der Gänze auslegen möchte, aber ich möchte ihn als Einstieg benutzen, und zwar, es ist der 42. Psalm. Das zweite Buch, das Buch der Psalmen, hat ja 5 Teile, und es ist hier das zweite Buch. Es heißt, dem Vorsänger von den Söhnen Koras, ein Maskil. Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele, o Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen? Meine Tränen sind meine Speise bei Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Darum will ich denken und meine Seele in mir ausschütten, wie ich dahin zog im Gedränge, mit ihnen feierlich dahin schritt zum Haus Gottes, unter lautem Jubel und Lobgesang in der feiernden Menge. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Mein Gott, meine Seele ist betrübt in mir. Darum gedenke ich an dich im Land des Jordans unter Hermongipfel, am Berg Mizar. Eine Flut ruft der anderen beim Rauschen deiner Wasserstürze. Alle deine Wellen und Wogen sind über mich gegangen. Am Tag wird der Herr seine Gnade entbieten und in der Nacht wird sein Lied bei mir sein. Ein Gebet zum Gott meines Lebens. Ich will sprechen zu Gott meinem Fels. Warum hast du mich vergessen? Warum muss ich trauernd einhergehen, weil mein Feind mich bedrängt? Wie Zermalmung meiner Gebeine ist der Hohn meiner Bedränger, weil sie täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Das ist ein erschütternder Psalm. Und man sieht hier etwas, das, wenn man ein bisschen Erfahrung hat mit Menschen und auch im Reich Gottes, eigentlich zum täglichen Brot gehört. Der Mensch ist eine gefallene Kreatur. Und ich versuche den Kollegen oder mit Menschen, mit denen ich über das Evangelium rede oder in der Diskussion, immer ein Bild zu gebrauchen. Ich sage ihnen immer, so wie es hier im Psalm steht, die Seele ist unruhig, die Seele schreit, die Seele ist gequält, und ich versuche es ihnen immer so zu erklären, dass ich sage, durch den Sündenfall ist ein Loch in der Seele entstanden. Das ist beim einen größer, beim anderen kleiner, aber es ist ein Loch in der Seele. Und der Mensch hat instinktiv den Willen, dieses Loch in seiner Seele zu stopfen. Und jetzt stopft es natürlich jeder anders. Der eine stopft es mit dem Beruf, der andere stopft es mit dem Egoismus, der dritte mit dem Aussehen, der vierte letztlich mit Geld, mit wohlem Anstand, indem er hier ein ehrlicher, aufrichtiger, Anführungszeichen, angesehener Bürger wird. Der andere geht dann auf wirklich Besitztum, auf Reichtum, Sexualität, das andere Geschlecht. Es gibt tausende Möglichkeiten, dieses Loch zu stopfen. Das ist überhaupt kein Problem. Nur das Problem ist ja ganz anders, dass keines dieser Stopfmaterialien hält. Das geht immer nur eine kleine Zeit, dann ist das Loch wieder da und dann kommt wieder was Neues und dann geht's wieder los und der ganze Zirkus beginnt von Neuem. Und hier haben wir plötzlich in diesem zweiten Psalmbuch, haben wir eine Personengruppe, die ist eigentlich hochinteressant. Es sind die Söhne Koras. Wir wissen ja von der Sippe Koras, dass sie in 4. Mose 16 den Aufstand propagiert hat. Und dass die Rotte Kora bei lebendigem Leib in der Scheol ins Totenreich hinunterfuhr. In die Vorhölle in dem Fall. Und die Bibel sagt ja, dass die Kinder nicht sterben sollen um der Sünden der Väter. Und man sieht hier, diese Kinder Koras oder Nachkommen Koras sind dann alttestamentlich zum Glauben gekommen. Wir haben hier Gläubige vor uns, Erlöste. Das ist ein Bild für die Erlösten, und da steht dann ein Maskil. Und ein Maskil war im Hebräischen eine besondere Form des Liedes. Also ich sage so, es gibt Lieder auch in unseren Liederbüchern, die singe ich nur mit der Seele, nicht mit dem Verstand. Da weiß ich genau, was drinsteht, und diese geistliche Aussage, die sind mir in Fleisch und Blut übergegangen und ich singe sie mit großer Begeisterung. Da mag der seelische Aspekt überwiegen. Aber es gibt andere Lieder, Da geht es eher darum, da macht dich der Text nachdenklich. Die singst du nicht aus Begeisterung, sondern wirst du nachdenklich. Ihr kennt das Lied von Theodor Monod, von diesem großen Führer der französischen Heiligungsbewegung, der damals, als diese große Erweckung losbrach, der französische Flügel mit vertrat, wo es heißt, ach, das eine Zeit gewesen. Und da kommt ja diese Darstellung, Jesus nichts, alles ich, und dann sieht man, wie das systematisch wandelt über kleine Schritte, das am Schluss heißt, jetzt ist das Ziel erreicht. Jesus alles, ich gar nichts. Also solche Lieder, die singst du dann eher nachdenklich. Da geht es nicht um Seelische, um Freude oder sowas, sondern da wirst du nachdenklich. Und dieses Maskil war im Hebräischen ein Lied, das hat auch mit Erkenntnis zu tun, mit Nachdenken. Es wurde ausdrücklich praktisch gesungen, um nachzudenken über bestimmte geistlichen Wahrheiten. Jetzt kommt eine der größten geistlichen Wahrheiten, die es gibt. Das, was ich vorher mit diesem Loch in der Seele beschrieben habe, und das hat ja auch der Wiedergeborene, weil ja sein Seelenbereich und auch die alte Natur nicht verwandelt wird. Wenn ein Gläubiger in Christus ist, ist das Problem nicht da. Wenn er dem Herrn folgt, aber auch beim Gläubigen kann wieder der Zustand durch bestimmte Herzenshaltungen aufbrechen, dass er wieder in diesen Zustand hineinkommt, dass er wie ein Ungläubiger plötzlich dieses Loch in der Seele empfindet, plötzlich denkt, ich bin zu kurz gekommen. Das sieht man sehr oft bei Predigern sogar, wo ein Mann mit 6 Kindern, ein wirklich blühender Prediger, plötzlich die Frau verlässt und abgeht. Solche Dinge findest du immer wieder und du schüttelst dann den Kopf und sagst, wie kann es ein Gläubiger tun? Da muss ich sagen, ein Gläubiger ist ein Mensch, ein Gläubiger hat eine Seele. Seele ist ein biblisch schwieriger Begriff, beziehungsweise ein differenzierter Begriff. Unter Seele versteht die Bibel viele Dinge. Sie versteht unter Seele den Menschen selber als Ganzes. Sie versteht unter Seele letztlich auch Leben. Es kann sein, was heißt, rette deine Seele, das heißt, rette dein Leben. Und die dritte Bedeutung ist einfach das Innenleben eines Menschen, wo die ganzen Gefühle und das alles sitzt. Und das hat auch ein Ungläubiger nicht anders wie ein Gläubiger. Und wenn jetzt ein Gläubiger im Fleische wandelt, das heißt nicht im Geist, weil nur der Geist wiedergeboren ist, die Seele ist ja nicht wiedergeboren, dann bringt er die gleiche Reaktion, die gleiche Variante hervor und der Teufel nutzt es natürlich aus, um den Gläubigen kaputt zu machen. Darum geht es mir heute genau um das, was hier beschrieben wird in diesem Psalm. Wie diese Unruhe der Seele, wie dieser Durst, der lechzend ist, wie der gestillt wird. Und ich weiß nicht, ob ihr jemals gelächzt habt. Das ist ein altdeutsches Wort, benutzen wir heute nicht mehr. Ich kann mich erinnern, da waren sogar Teile von uns dabei. Wir hatten einmal eine Bergtour gemacht bei einer Freizeit. Die ging insgesamt circa 14 Stunden. Wir sind 1400 Höhenmeter aufgestiegen, sind über einen Gletscher und sind dann 1500 Höhenmeter wieder abgestiegen. Es war alles nicht schlimm. War ein bisschen Klettersteig drin, es war also nicht schlimm von der Sache her, man konnte es kontrolliert gehen. Aber dann kam das Problem und ich habe nie geglaubt, dass es so ein Problem gibt. Es war ein Tag, der war so wunderschön, es hat Tage vorher geregnet. Du konntest sogar oben vom Gipfel konntest die Wölbung der Erdkugel sehen. Ich habe sowas ganz selten erlebt im Gebirge. Und zufällig war es dann nur 35 Grad heiß. Also da ist alles zusammengekommen, was man sich wünscht. Aber diesen Wunsch, den habe ich relativ schnell verworfen. Dann habe ich nämlich kennengelernt, was es heißt zu lechzen. Wir haben die Tour nämlich unterschätzt. Wir waren eine ganze Gruppe. Und als wir unter waren, da war ich schon körperlich relativ, es hat gereicht. Und es ging noch 3 Stunden und jetzt kam das Hauptproblem. Wir sind an der Stelle bei dem Massiv, das ist ein Riesenmassiv, das war der Hochkönig, sind wir rausgekommen an der Stelle, wo du keinerlei Zugang hast zu Fahrwegen zur Zivilisation, da hat es ein paar Hütle, aber du musst 3 Stunden um den Berg rumlaufen, um zum Ausgangspunkt zurückzukommen. Jetzt sind wir 3 Stunden in dieser prallen Hitze gelaufen, körperlich erschöpft und das Problem war, dass schon 1 Stunde lang oder 2 Stunden lang das Trinken ausgegangen war. Und du kannst dir das nicht vorstellen, ich bin am Schluss rumgetaumelt auf der Wiese wie ein Betrunkener, ich habe nur noch einen Wunsch in meinem Leben gehabt, gib mir Wasser. Irgendwas Flüssiges, was wäre mir egal gewesen, ich wäre sogar bereit gewesen, Dinge zu trinken, die ich normalerweise nicht trinke, weil ich sie nicht mag. Ich hätte alles reingeschüttet, was man mir gegeben hat. Ich habe gelächzt ohne Ende. Und dann sind wir tatsächlich auf so einen Alm gekommen und dann haben wir uns etwas gegeben und dann habe ich einen Schock gehabt, weil mein Magen war schon so komisch, ich konnte fast nicht trinken, so weit waren wir schon. Aber da habe ich gelernt, was es heißt zu lechzen. Das heißt, mit einer inbrünstigen Sehnsucht nach etwas, einen Wunsch zu hegen und er wird nicht erfüllt. Das heißt, man verzehrt sich, so ist ja wohl der landläufige Ausdruck, man verzehrt sich nach etwas. Und genau den Ausdruck benutzen hier die Kinder Koras. Sie sagen in diesem Psalm des Nachdenkens, wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen. So lechzt die Seele eigentlich nach Gott. Nur weiß oft der Ungläubige gar nicht, dass sein Lebensdurst und alles das, was er hier sucht, in Wirklichkeit, das ist, was nur Gott stillen kann. Der Gläubige weiß es natürlich wie die Kinder Koras. Die wissen, diese Seele lechzt nach Gott. Dort würde nämlich dieses Loch oder dieser Mangel ausgefüllt und dort würde auch alles gestillt. Nun ist aber der Mensch ein elendes Geschöpf. Das Hebräische hat sogar extra zwei Worte, um den Mensch darzustellen. Adam ist der normale Mensch, einfach neutral. Und da gibt es extra noch das Wort Enosh, und das ist das Wort für den elenden Sünder, für den in der Sünde Verkauften, für den, der Löcher in der Seele hat, für den, der sie nicht gestopft kriegt, für den, der an die falsche Quelle geht. Einfach der Sünder, der sich auslebt. Der versucht, seine Seele zu stopfen. Und wenn man das alles sieht, wir sind von Adam geboren, so wie die Kinder Koras Sünder waren, so sind wir Adams Kinder. Es steht in den Propheten, dein erster Vater hat gesündigt. Und unser erster Vater war Adam. Und dieser Sündenfall, der klebt uns an. Wisst ihr, oft, wenn zur Zeit ist ja so wie in, dass die Gläubigen sich um wissenschaftliche Dinge und Ähnliches kümmert und jedem glaubet bloß nicht mehr der Schrift. Ich sage immer, wenn ihr einen Beweis wollt, dass das alles stimmt, so gingen übrigens schon die China-Inland-Missionare vor, sage ich ganz einfach, ich kann 100% nachweisen, dass alle geistlichen Gesetze, die die Bibel beschreibt, stimmen und das funktioniert wirklich so. Du musst nur den Mensch beobachten, dann siehst du, es ist genau so, wie die Heilige Schrift sagt, wenn du siehst, wenn jemand zum Glauben kommt, in Christus wandelt, wenn er gewaschen wird in Jesu Blut, wenn er wiedergeboren wird, wenn er gläubig wird und dann plötzlich die geistlichen Mittel anwendet, dann kann ich als Regel ohne Ausnahme nachweisen, dass es funktioniert. Ich kann genauso nachweisen, dass es auch dort, wo die Bibel warnt, nicht funktioniert. Das heißt, wir haben hier eine perfekte Darstellung Gottes über diesen Menschen mit seinem Loch in der Seele. Und wenn man dem nachgeht, das haben wir immer erschüttert, die Bibelstelle in Sprüche 20, 27. Und zwar, wir wissen ja, dass der Geist tot ist in Sünden, beim Nicht-Wiedergeborenen. Sprüche 20, 27 sagt die Heilige Schrift, der Geist des Menschen ist eine Leuchte des Herrn, sie durchforscht alle verborgenen Kammern des Innern. Das heißt, der Geist ist das Kontrollorgan. Wenn es kaputt ist, wenn es tot ist beim Unbekehrten, dann brauchen wir uns nicht wundern, wie der reagiert. Das ist völlig logisch. Seine ganze Art, sein ganzes Tun, sein ganzes Sein ist logisch. Der muss so reagieren, weil hier stimmt das innere Gleichgewicht nicht mehr. Hier ist wirklich ein Loch in der Seele und er versucht zu stopfen. Und da habe ich sogar Verständnis. Ich habe jetzt wieder, wenn ich meine Kollegen sehe, mit was die ihre Seele stopfen, gell, das ist schon teilweise mit hochanständig Bürgerlichem. Das ist überhaupt kein Problem, kann man auch tun. Ist oft nicht einmal das, was wir Sünde nennen. Aber auch die Gläubigen gehen hin und stopfen ihre Seele und sie stopfen sie echt manchmal auch mit Geistlichem, mit Religiösem, mit falschem Geistlichem. Die Gläubigen gehen genau gleich vor, sie haben die gleiche Art, wenn sie nicht im Geiste wandeln. Darum ist einmal eines ganz klar, das möchte ich vorab betonen. Wenn ein Mensch nicht zum Glauben kommt, wenn ein Mensch nicht der Herr Jesus findet, wenn ein Mensch nicht Vergebung der Sünde empfängt und gewaschen wird in Jesu Blut, wenn ein Mensch nicht wiedergeboren wird, das heißt in den Leib des Christus hineingetauft wird, wenn er nicht zur Wiedergeburt kommt, hat er keine Chance. Er kann machen, was er will, das Loch geht nicht zu. Wisst ihr, wo es oft dann ganz brutal rauskommt? Auf dem Sterbebett. Es gibt ja Schriften, wo du siehst, wie berühmte Männer gestorben sind. Da müssen wir gucken, wie die gestorben sind. Ganz ehrlich, so möchte ich nicht sterben. So möchte ich nie sterben, so wie die gestorben sind. Die sind jämmerlich gestorben. Elend. Und die Bibel sagt ja, es sind Elende. Wisst ihr, dann bricht alles zusammen, dann geht der ganze Schein weg und dann ist Theater vorbei. Wisst ihr, viel ist ja Theater. Und du musst einfach ein Theater spielen, sonst kannst du in dieser Welt, also in Anführungszeichen jetzt, kannst du einfach nicht überleben. Ich habe mir oft überlegt, wer eigentlich diese Dinger da erfunden hat, Krawatte genannt. Das ist einfach im Bewusstsein der Menschen drin, so ein Bändel um den Hals ist was Nobles. Und dann ein weißes Hemd, ist das Nobel. Das ist einfach im Kopf drin. Warum das Nobel sein soll, weiß ich auch nicht, aber es ist halt so. Wisst ihr, und dann gibt es Konventionen, die Regeln, die musst du einhalten. Du musst bestimmte Dinge tun. Wenn du mal siehst, wie sie im Mittelalter zu Tische gesessen sind, ich muss immer lachen, meine Kollegen sagen nicht, ich gehe zum Essen, die machen auf Nobel und sagen, der ist zu Tisch, das sei wunderbar. Ich sage, ich gehe jetzt essen. Und wenn du zu Tisch gehst und du guckst im Mittelalter, wie die zu Tisch gegangen sind, dann sind die ein bisschen anders zu Tisch gegangen wie wir. Die hatten ein bisschen gröbere Sitten. Wisst ihr, und so ist der Mensch einfach immer drauf aus, seine Umgebung zu befriedigen. Er ist immer drauf aus, seine Seele zu stopfen, dass das, was er als Bedürfnis empfindet, dass das zur Ruhe kommt. Dann sagt er immer, wenn das noch wäre. Und ich habe festgestellt, egal, seelsorgerlich bei mir selber, bei jedem Menschen, wenn du das kriegst, was dein größter Wunsch ist, und du hast das, wo du immer sagst, wenn das noch kommt, bin ich zufrieden, dann geht es keine 24 Stunden und das Nächste ist da. Wenn man dir das stopft, geht es wieder 24 Stunden und das Nächste ist da. Es geht so lang, bis du die Seele an den Platz bringst, wo das Loch ein für alle Mal gestopft wird, und zwar richtig, nämlich beim Herr Jesus. Und das möchte ich betonen. Jemand, der nicht gerettet ist, der kein Gotteskind ist, der hat nicht nur das Problem, dass er, wenn er stirbt, in die Hölle kommt, dass er in die Verdammnis fährt, sondern er hat ein zweites Problem. Er hat ein Problem in diesem Leben, dass er nie zur Ruhe kommt. Das ist auch der Grund für Krieg. Das ist der ganze Grund. Ihr müsst die Menschen beobachten. Auch die Geschichte ist der Grund, warum es den Menschen so elend geht, weil dieses Kontrollorgan, der Geist, nicht da ist. Bei einem Wiedergeborenen, sagt ja die Schrift, Römer 8, Vers 9 und 10, dass der Geist lebendig wurde in der Sekunde der Wiedergeburt. Dann ist dieser Geist lebendig, das Kontrollorgan ist wieder da. Und jetzt kann ein Gläubiger, wenn er in Christus bleibt, wenn er die richtige Haltung einnimmt, kann er diesen Seelenbereich kontrollieren. Wir kommen nachher gleich nochmal zu dem Psalm, aber ich möchte ein paar Dinge vorab schicken. Prediger 1, Vers 8, ich denke, das ist wichtig. Das Ohr sieht sich nicht satt, Entschuldigung, das Auge sieht sich nicht satt und das Ohr hört nie genug. Und das sind die Kanäle zu der Seele, nämlich das Auge und das Ohr. Und jetzt haben wir ein Problem. Hier sagt die Schrift ganz klar, das hat nie genug. Das heißt, ich muss auf diese Kanäle aufpassen, weil der Teufel alles tun wird, um mich über diese Kanäle, Auge und Ohr, in meinem Seelenbereich so zu stopfen, dass ich nämlich gar nicht mehr auf die Idee komme, am richtigen Platz mein Seelenproblem zu lösen. Wisst ihr, und jetzt sage ich einfach was, da wird man dann, Menschen werden immer böse. Ja, ich sage es mal so, ich kenne keinen Mensch auf dieser Welt, keinen. Auch mich nicht und ihr auch nicht. Braucht ihr gar keine Illusionen haben. Ich kenne keinen, der keine seelischen Probleme hat. Und der mir erzählt, der hat keine, ist ein elender Lügner. Das sage ich hiermit einmal. Wisst ihr, wer sich zuerst anlügt, er lügt sich selber an, weil es keinen Menschen gibt, der keine seelischen Probleme hat. Sonst wären wir keine Sünder. Unsere Seelenprobleme kommen aus der Sünde. Ist doch klar. Wisst ihr, wenn jemand ehrekäsig ist in der Gemeinde Jesu Christi, ist das Seelenproblem. Wenn jemand depressiv ist und dauernd glaubt, dass er der Elend steht, der Ärmste, der Bedauernswerteste, ist auch ein Seelenproblem. Wenn jemand denkt, er ist der Schönste, ist auch ein Seelenproblem. Wenn jemand denkt, er kann alles, er weiß alles, ist auch ein Seelenproblem. Wenn jemand denkt, jetzt habe ich eine Stellung in dieser Welt, die ist fantastisch, ist auch ein Seelenproblem. Das hat alles mit der Seele zu tun. Dieses Gerät, also ich habe früher mal, ich meine es nicht einmal spaßhaft, sondern ich meine es wirklich ernst. Ich habe mal vor Jahren habe ich mal gesagt, wenn ich in den Himmel komme, würde ich unbedingt gerne mal eine Seele angucken, wie die aussieht. Die würde man schon mal gerne angucken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Gerät sehr symmetrisch ist oder sehr, sehr gerade, sondern ich kann mir vorstellen, das ist wahrscheinlich ein seltsames Gerät. Vielleicht kann man es auch gar nicht sehen. Hiob 14, 1 bis 4. Der Mensch von der Frau geboren lebt nur kurze Zeit und ist voll Unruhe. Wie eine Blume sprießt er auf und verwelkt, gleich einem Schatten flieht er und hat keinen Bestand. Ja, über einen solchen hältst du deine Augen auf und mit mir gehst du ins Gericht. Wie könnte denn ein Reiner von einem Unreinen kommen? Nicht ein einziger. Und das sieht mir etwas. Der Sündefall, die Beschmutzung durch die Sünde ist das Problem. Und das bewirkt, dass der Mann und die Frau vom Weibe geboren, und das ist jeder von uns, letztlich die Erbsünde erbt, der Sündefall Adams, und damit ist er voll Unruhe. Ich habe festgestellt, selbst die Phlegmatiker, die nach außen hin ja nicht erschütterbar sind, also die, wo man in der Welt sagt, das ist ein Phlegma, der ist ja sowieso, der merkt das Problem gar nicht, die sind genauso, das ist nur ein bisschen eine andere Art. Aber die Leute sind genauso unruhig in ihrer Seele, die verdecken es nur anders. Das heißt, wie ich meine Probleme löse und wie ich verdränge, das ist ja immer ein Verdrängungsprozess, mich dem wahren Problem nicht zu stellen, das ich habe, das macht jeder anders. Und jetzt müsst ihr euch einfach vorstellen, jetzt nimmst du einen Topf und wirfst in diesen Topf lauter solche Gestalten rein, die unruhig sind, lauter Gestalten, die in ihrer Seele aufgewühlt sind, die brodeln in ihrer Seele. Und da braucht man sich nicht wundern, dass man in Lukas 21, 25, vor allem in der Endzeit, Folgendes liest. Auf Erden Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres unterwogen, da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll. Und das ist unsere heutige Situation. Das muss man einfach nüchtern sachlich sehen. Die Bibel sagt in Offenbarung 17, Vers 15 in der Bildersprache, dass mit dem Meer die Völkerwelt letztlich symbolisiert wird. Und wenn das Meer tobt in den prophetischen Schriften, dann ist gemeint, das Völkermeer tobt und rast. Und wenn jeder Mensch so in Unruheherd ist, dann muss der Mensch, wenn er außer Rand und Band gerät, in seiner Gesamtheit und vor allem, wenn er vom antichristlichen Geist, und wir dürfen etwas nicht vergessen, die Bibel beziffert den Teufel mit vielen Namen. Aber ein Name vor allem, mit dem sie ihn nennt, der ist wohl symptomatisch. Der ist wirklich der, der es trifft. Sie sagt nicht nur, dass er ein Lügner und Mörder ist, das ist sowieso, aber sie sagt, er ist der Treiber. Der Treiber, der dich mit dem Stecker dauernd antreibt, der dir dauernd wie ein Tier immer eine peitscht, dass du vorwärts gehst. Und wenn die Menschen vom Teufel, wenn der antichristliche Geist zunimmt, wenn das Evangelium nachlässt, weil so wie es die Bibel sagt, der große Abfall der Christenheit kommt und die Welt für den Antichristen vorbereitet wird und für den falschen Propheten, weil das alles läuft, dann wird etwas passieren. Dann fängt das Völkermeer mit seinen seelischen Zuständen plötzlich an, brutal zu brodeln. Und das ist das, was wir heute sehen. Weil dann kommen die Leute und sagen, da Israel wird einen Atomschlag führen gegen Iran. Das glaube ich, habe ich überhaupt kein Problem mit, weil der dritte Weltkrieg laut Bibel im Euphrat- und Tigrisgebiet anfängt. Habe ich kein Problem mit. Ich habe auch keine Angst, wenn das passiert, weil ich bin ein Kind Gottes. Damit bin ich laut Bibel zwei Dinge. Ich bin ein Eigentum Jesu, das ist interessant. Ein Kind Gottes ist ein Eigentum Jesu und gleichzeitig ein Kind des Vaters gegenüber dem Vater habe ich Kindschaft, gegenüber dem Herrn Jesus ist ein Eigentumsverhältnis. Ist hochinteressant. Er ist Herr, er hat das Eigentum und der Vater ist Vater, er hat praktisch die familiäre Schiene. Das ist ganz wichtig, das ist vielleicht jetzt etwas seltsam ausgedrückt, aber ich habe hier ein Doppelverhältnis zu Gott und zu seinem Sohn. Und das bedeutet, ich habe einen Hirte, der sich um mich kümmert. Das bedeutet, ich habe einen Vater, der sich um mich sorgt. Und was ein Gläubiger tut, wenn er Gott liebt, Römer 8, 28, wenn er wirklich Gott dient, dann wird alles, was in diesem Leben passiert, ihm zum Besten, so heißt es wörtlich, mitwirken. Wie beim Symphonieorchester. Alle einzelnen Ebenen werden sich vereinigen zu meinem Besten, ob ich das begreife oder nicht. Und das ist die große Hoffnung eben des Gläubigen, dass das Gott bei ihm tut. Mittendrin in diesem ungeheuren, bösartigen Spektakel des Völkermeeres, wo der Treiber, und die Bibel nennt ihn an anderer Stelle in Jesaja 14, 4, auch noch zusätzlich den König von Babel. Und wir wissen ja, das Große, was kommt, ist die Hure Babylon. Das heißt, es kommt hier diese ganze biblische Dinge. Und jetzt kommt halt eine Vielfalt von Einflüssen auch auf die Gläubigen zu, auch auf die Bekehrten. Wir müssen das mit geistlichen Mitteln abwenden, sonst bekommst du Folgendes, was in Amerika ist, dass zum Beispiel in Amerika mehr Ehen kaputt geht und auseinander geht bei den Gläubigen wie bei den Ungläubigen. Wobei du dann das amerikanische Christentum gleich der Haken hinmachen müsstest und sagst, was ist das für ein Evangelium? Entschuldigung, wie ich es mal so deutlich sage, wobei ich es nicht als Regel ohne Ausnahme sagen möchte, wir haben ernstzunehmende und wirklich gewichtige Leute, die im amerikanischen Raum Gott dienen. Das ist keine Frage, aber da siehst du Erfolgssäle, da siehst du einen Zeitgeist, der einfach hier Dinge hervorbringt. Deutschland ist ja ähnlich. Und das ist das Problem, dass die Gläubigen eben von dem erfasst werden können, wenn sie nicht aufpassen, weil sie mitten in diesem brodelnden Völkermeer vom Teufel auf verschiedenen Ebenen angegangen werden. Und zwar, ich lese uns Psalm 43 ein Stück weiter. Die ersten zwei Verse. Schaffe mir Recht, o Gott, und führe meine Sache gegen ein unbarmherziges Volk. Errette mich von dem Mann der Lüge und des Unrechts, denn du bist der Gott, der mich schützt. Warum verwirfst du mich? Warum muss ich trauernd einhergehen? Weil mein Feind mich bedrängt. Das heißt, ich werde auf zwei Ebenen bedrängt. Das muss uns klar sein. Ich werde auch als Gläubiger auf zwei Ebenen massiv in dieser Endzeit, in diesem Völkergemisch bedrängt werden. Erstens im geistlichen Bereich durch den Teufel. Epheser 6. Wo er ganz klar sagt, die Kosmokratoren, die Beherrscher dieses Luftraumes in diesem Äon, in dieser Weltzeit, greifen uns an. Das heißt, ich werde bedrängt. Das ist auch der Grund, warum wir eine Medienlandschaft haben. Die Medienlandschaft hat nur einen Sinn vom Teufel her, um diesen Finsternismächten freier Raum zu bieten. Von daher könnt ihr wegen mir alle Computer, alle Telefone, selbst die Autos könnt ihr wegen mir wegwerfen. Im Prinzip überhaupt nicht. Ich sage jetzt nicht, wir sollen ämisch werden, aber dass man richtig versteht, im Prinzip brauchst du das nicht als Mensch. Was man bitte nicht wegwerfen sollte, wäre das Gedruckte. Weil es von Gott her so einfach beschlossen war, durch die Form des Buches, sprich durch das Geschriebene, sich zu offenbaren. Aber der Rest ist alles Theater. Und bei uns ist es auch so auf der Bank, da musst du immer in sein. Ja, du hast, wenn ich sehe, deine Sitzungen, wie sie dann drin sitzen mit dir, ist eigentlich Spielzeug. Diese Mischung aus Handy und Kalender und so und da drin rumtun. Also manchmal muss ich sagen, Entschuldigung, ich gehe nur geschwind, hol mal einen Schutz. Weil jetzt bin ich gerade der Kindergärtner, wo ein paar alte Kinder hüten. So müsstest du ihnen sagen. Hey, manchmal ist es wirklich lächerlich, wie sich erwachsene Menschen benehmen. Aber das kannst du nur erklären, wenn du dieses Loch in der Seele verstehst. Ich finde es schlimm. Die Menschen benehmen sich wie die Narren. Und jetzt kommt das Entscheidende. Wenn der Gläubige nicht aufpasst, geht es ihm genauso. Und zwar, er hat im Luftraum diese Finsternismächte. Die werden ihn aufweichen. Die werden ihm sagen, guck her, wenn du von der Welt und von der Obrigkeit anerkannt wirst, dann hast du es leichter. Die Bibel sagt, wir sind Fremdlinge auf Erde, wir sind Gegner, wir sind hier im Feindesgebiet. Das heißt, geistlich ist das ein anderer Raum. Ich kann da kein Kompromiss machen mit diesen Mächten. Ich kann keinen Kompromiss machen. Ich kann nicht denken, wie die Welt denkt. Das ist von Gott her verboten. Genau das Gleiche, was er hier sagt, sagt das unbarmherzige Volk. Da steht im Hebräischen die Nation. Das heißt, die Völkergruppe. Man muss das ganz nüchtern sehen. Der Mensch ist das Werkzeug, das die Finsternismächte dann benutzen, um konkrete Dinge zu tun. Das heißt, ich habe dann auch Menschen vor mir, die von diesen Finsternismächten beeinflusst sind und die werden mich angreifen. Genauso, ich werde angegriffen durch Menschen, werde angegriffen durch diese Finsternismächte. Und das bewirkt, dass dieser Druck auf meine Seele noch stärker wird. Und wenn jetzt ein Gläubiger nicht gefestigt ist, wenn ein Gläubiger nicht gelernt hat, dieses Loch der Seele an der richtigen Stelle, nämlich beim lebendigen Gott und bei unserem Hohepriester Jesus Christus zuzumachen, zu stillen, dann passiert etwas. Dann wird der Mensch aufgewühlt und dann hast du Gläubige, die genau gleich reagieren wie ein ganz normaler Ungläubiger. Und dann wunderst du dich. Wisst ihr, da kommt jetzt noch was Zweites dazu. Wenn dir ein Mensch das tut, das ist bei mir. Also ich glaube nicht, dass ich ein anderes Leben habe wie ein anderer. Ich glaube, dass ich ein ganz gewöhnlicher Otto-Normalverbraucher bin. So war ja die Bezeichnung für den Standardbürger. Und ich glaube, dass ich ganz normal reagiere. Und mir ist halt aufgefallen, wenn dieses Loch der Seele da ist und der Druck zunimmt,
dann wird der Teufel immer versuchen, dich in Sünde zu bringen. Er wird immer versuchen zu sagen, guck, du brauchst das jetzt, weil jetzt bist du ja so elend, jetzt bist du ja so arm. Und dann wirst du beginnen, Kompromisse zu machen. Der Herr wird das ja verstehen, wenn ich jetzt hier nicht so konsequent bin. Oder es geht oft gar nicht in die richtige Sünde rein, sondern oft ist es Spielerei. Und dann wird etwas passieren, wenn ich dann mit der Sünde spiele, im Hiob 30 ab 21, vor allem Vers 28, oder bis 28, eigentlich ist der Zentralvers der 27. zeigt die Bibel, was dann passiert. Er sagt, meine Eingeweide sind zum Sieden gebracht und haben keine Ruhe. Die Tage meines Elends sind mir entgegengetreten. Und jetzt erklärt er, warum. Und zwar ab Vers 20 heißt schon in dem Vers, ich schreie zu dir und du antwortest mir nicht. Und dann plötzlich kann es sein, dass Gott, weil ich eben mit der Sünde spiele, schweigt. Und dann wird das Ganze durch den Zorn Gottes verstärkt. Wisst ihr, und dann kommt wirklich ein Potenzial, also eine Macht von Druck auf meine Seele. Und wehe, wenn sie dann ein Loch hat. Und dann kommt das vielleicht Dramatischste. Wenn das wirklich so wirkt, dann wird das Loch noch größer, wenn ich dann einen Schaden nehme, geistlich. In Sprüche 15, Vers 16 zeigt die Bibel nochmal etwas, das auch in die Richtung geht. Er sagt hier, besser wenig mit Furcht des Herrn als großer Reichtum und ein unruhiges Gewissen dabei. Was da als dritter Faktor, als dritte Macht dazukommt, ist das Gewissen. Wenn ja ein Gläubiger einigermaßen normal strukturiert ist, dann kann der Heilige Geist sein Gewissen anreden. Und dann wird der Gläubige anfangen, ein unruhiges Gewissen zu kriegen. Er ist aber ja in Nöten. Er hat diese seelischen Bedürfnisse. Die hat er ja. Er merkt ja, dass er so nicht schafft. Und dann wird er noch ein zweites Problem kriegen, eigentlich das dritte, das nämlich außer der Finsternis macht und außer dem, was sich hier bei ihm abspielt, auch von Dritten, plötzlich sein Gewissen noch anfängt zu rebellieren. Und dass es ihm auch zeigt, dass es wohl nicht in Ordnung ist mit Gott. Und dann in der Regel kommt der Lügner und der Mörder von Anfang an, beginnt die Gläubige anzulügen. Das ist auch die Situation, wo mir Gläubige, wisst ihr, und ihr dürft nur nicht glauben, was da alles passiert. Ich sage das lieber gar nicht, was da alles passiert. Wo mir führende Leute, die vorne dran stehen, heimlich einen Brief schreiben, die einen Kreis leitet und mir dann einen Brief schreiben, dass sie sich überlegen, ob sie umbringen sollen wegen solchen Dingen. Da kannst du dir nicht mehr vorstellen, wie der Teufel hier Opfer sucht. Da ist das Hirn verblendet. Ein Gläubiger darf nicht einmal im Entferntesten so ein Gedanke etwas ranrücken. Er hat mit dem nichts zu tun. Er ist ein Kind Gottes. Wisst ihr, und so weit geht es dann bis zur Selbstzerstörung, bis zum Totalen, dass man seine Familie kaputt macht, sein eigenes Leben kaputt macht. Das ist dann der Exzess. Also wenn es losgeht, wenn es dann aus Rand und Band gerät, aber es gibt nur was Zweites, das ist genauso schlimm. Es gibt Menschen, die sind zu feig für den Exzess. Die sind zu feig für die Extremsituation. Und die machen dann Folgendes, die fressen sie sich rein und die machen sich dann kaputt und dann brechen die Krankheiten aus. Das sind dann Krankheiten, die sind nicht körperlich bedingt, sondern die sind seelisch. Die fressen sie sich rein oder werden depressiv oder machen sich seelisch völlig kaputt, indem sie, dass sie sich reinfressen. Und dann beginnt es auch, dass man dann Schuldige sucht. Das ist immer interessant. Für mich ganz interessant. Immer wenn man Schuldige sucht, dann sucht man Schuldige. Und wenn es mit den Schuldigen oft nicht funktioniert, dann wird man verbittert. Dann heißt es, keiner versteht mich. Und so kann der Teufel selbst einen klarstehenden Gläubigen langfristig kaputt machen. Habe ich schon erlebt. Das ist ein Drama. Psalm 38, 9. Und da passiert etwas. In Vers 8 schon vorher wird beschrieben, dass nichts Unversehrtes am Fleisch ist. Am Fleisch ist nichts Unversehrtes. Das Fleisch, der Seelenbereich, ist letztendlich das Kaputte. Und dann heißt es, ich bin ganz kraftlos und zermalmt. Ich schreie vor Unruhe meines Herzens. Und dann kriegst du plötzlich Reaktionen, wo du, wisst ihr, ist gut, dass man manchmal nicht sieht, was ich denke. Wo ich manchmal den Kopf schüttel und sage, was treibt euch um? Sind wir jetzt gläubig oder nicht? Wisst ihr, der Mund sehr voll mit einer vollkommenen Erlösung. Wir gehen hin und predigen der Herr Jesus als der Erlöser. Und dann sage ich, so, jetzt zeig mir deine Praxis, wo sich das zeigt, deutlich. Wisst ihr, und da siehst du halt, dass bei den Gläubigen oft gar kein Wissen da ist, wie man diesen Seelenbericht schützt. Also oft gar kein Wissen da ist, wie man das letztendlich macht, dass man zur Ruhe kommt. Und der David hat das erkannt, auch das mit dem Menschen. Er sagt, nicht umsonst, lass mich nicht in die Hände der Menschen fallen. Weil er hat genau gewusst, wenn ich da nochmal drin bin, dann bin ich mittendrin in der Sünde, da bin ich mittendrin in der Abhängigkeit, da bin ich mittendrin in diesen, ich sag's einmal, seelischen Turbulenzen, wie bei einem Flugzeug, wenn Turbulenzen kommen, weil das sind ja lauter seelische Leute. Die Bibel sagt nicht umsonst, für mich ein erschreckender Dreiklang. Irdisch, seelisch, dämonisch. Über die Ebene geht es. Und dort kommen die Finsternismächte und plagen dann die Gläubiger ohne Ende. Und in Hiob 10, Vers 20 steht das seltsame Bibelstelle. Die hat mich schon erschüttert. Und zwar, es heißt hier, Hiob hat es ja erlebt. Ist meine Lebenszeit nicht kurz genug? Erhöre doch auf, lasse von mir ab, dass ich mich ein wenig erhole. Ich sage es mal vorsichtig, man hat genug. Man hat einfach die Nase voll. Das ist ein typisches Zeichen, wenn mir jemand sagt, seelsorgerlich, ich habe die Nase voll, dann weiß ich, aha, seelisches Loch, am falschen Platz gestopft und jetzt ist der Luftballon geplatzt. Und ich sage ganz ehrlich, es ist nicht einfach, die Trümmer aufzuräumen. Ist gar nicht einfach, vor allem wenn kein Eisig da ist. Wisst ihr, das kann fromm sein ohne Ende. Ihr könnt euch erinnern, wo wir die Bibelarbeit über diese 6 Frauen gemacht haben, auch mit der Maria und der Martha, weil wir gesehen haben, wie die Maria zu Füßen Jesu saß. Die Martha war immer in Action, sie war unterwegs, wo man gesehen hat, die Maria konnte warten, bis der Herr Jesus reagiert. Die Martha konnte nicht warten, sie hat selber alles getrieben, sie hat alles gewusst und hat geschwätzt und getan. Was mich erschüttert hat, in Lukas 10, 41 redet ja der Herr Jesus zu beiden. Eigentlich redet er bloß zu der Martha. Aber er redet unter anderem über die Maria. Und jetzt sagt er etwas. Jesus antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Und es gibt auch den Frommen, der vor Gott in Ordnung ist, der gar nicht in der offenen Sünde lebt, der aber sein Loch nicht beim Herr Jesus stopft, sondern bei den religiösen Aktivitäten. Und dann hast du genau so eine Situation wie die Martha. Und dann sagt er, eines ist Not, Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Wisst ihr, der Martha hat nur eins geholfen. Wenn sie alle ihre ganze Fähigkeiten in die Ecke gestellt hätten, wäre zu den Füßen Jesu gesessen, solange er da wäre. Sie hätte hinterher wieder putzen und räumen und tun können und Reich Gottes treiben und alles Mögliche. Aber wo der Herr Jesus gegenwärtig war, hätte sie zu seinen Füßen sitzen müssen. Und das ist das Problem. Dass dem Teufel auch gelingt, Gläubige, die gar nicht in Sünde leben, zu täuschen, sie anzulügen und sie in die falsche Ebene hineinzuführen. Und dann brodelt diese Seele auch bei Gläubigen. Und dann muss ich sagen, dann wird es dramatisch. Gehen wir nochmal in unseren Psalm rein. Dort stehen ein paar hochinteressante Dinge auch über diesen Zusammenhang. Also der Psalm ist mir einer der wichtigsten Psalme im ganzen Alten Testament, weil er eben diese Thematik sehr anspricht. Sie sagt dann, Vers 6, was betrübst du dich, meine Seele? Das ist das Endstadium, dass deine Betrübung kommt. Wisst ihr, das ist dann das, wenn die langen Gesichter da sind. Und bist so unruhig in mir. In Wirklichkeit ist hinter der Kulisse Unruhe, da brodelt's. Wisst ihr, das ist nicht einfach. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Da merkt ihr, jetzt kommt der Funke der Hoffnung. Da beschreibt der Psalmist, da ist Hoffnung. Wenn ich auf Gott warte und auf Gott harre, was wird er tun? Jetzt kommt hier etwas für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Vom Angesicht Gottes kommt die Rettung. Wir wissen das aus dem 2. Korinther, dass das Angesicht Gottes des Vaters der Herr Jesus ist. Und hier steht im Hebräischen Jeschua. Eigentlich heißt der Name Jesus Jehoshua, aber die Kurzform ist Jeschua. Und die Juden, Christen sagen da, Jeschua ist eigentlich Jesus. Und man sieht hier, auch wer Septuaginta lesen kann, weiß, dass dort oft Jesus steht, wo bestimmte Formulierungen steht. Und hier steht für die Rettung, und da steht Jeschua, für Jesus, der von seinem Angesicht kommt. Das heißt, das ist jetzt versteckt, natürlich verdeckt. Aber da ist Folgendes gemeint, Gottes Angesicht, Gott tut etwas von seinem Angesicht, um meine Seele zu stopfen, sie vollständig zur Ruhe zu bringen. Und das Einzige, was Gott tut, hat immer nur einen Namen und der Name heißt Jesus. Das heißt, Herr Jesus ist die Lösung für jedes dieser Probleme. Komme ich beim Herrn Jesus zur Ruhe, kommt meine Seele zur Ruhe. Wenn du beim Herrn Jesus nicht zur Ruhe kommst, wird deine Seele nie zur Ruhe kommen, 100 Jahre nicht, du kannst machen, was du willst. Und dann in Vers 12 ist wieder in unserem Psalm drin, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Da steht wieder Jeschua. Dass er mein Jesus und mein Gott ist. Wisst ihr, da siehst du, Gott hat gar nichts anderes wollen, als hier helfen. Und im Psalm 43 und hier ab Psalm 42 beginnt eine ganze Serie von den Psalmen der Kinder Koras, heißt es, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten. Wir wissen, wer das Licht und die Wahrheit ist. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich bin das Licht dieser Welt. Das hier der Herr Jesus gemeint ist. Sende dein Licht und deine Wahrheiten. Wir sind in der wunderbaren Situation, dass bei uns passiert ist. Als Gläubige, was soll jetzt der Herr Jesus tun, um mich aus meinem seelischen Loch rauszureißen? Hier steht es, dass sie mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berge. Und der heiligste aller Berge auf diesem Erdball ist Golgatha, das ist keine Frage. Wo das kostbare und teure Blut vergossen wurde. Und zu deinen Wohnungen. Die Wohnung ist die Stellung in Christus, die Ruhe, wo Gott der Seele zur Ruhe bringt, wo er sie Ruhe lässt. Dass ich komme zum Altar Gottes, Golgatha, wo geopfert wurde. Zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist. Und dann plötzlich ist Gott meine Freude, Gott meine Wonne. Und plötzlich komme ich zur Ruhe. Plötzlich stillt Gott mein ganzes seelischer Bereich, meine ganzen Bedürfnisse durch der Herr Jesus, durch die Beziehung. Wisst ihr, und ich sage es euch ganz ehrlich, wenn du zu Kranken kommst und mit ihnen redest, der Unterschied von krank und krank, der ist brutal. Auch bei Gläubigen. Ich habe schon Dinge erlebt, wo ich raus bin und gesagt habe, gut, okay. Ich bin gekommen, um zu helfen, um zu trösten, um zu beten. Und ich bin rausgegangen und habe gesagt, gut, okay. Es war von Gott her gerade umgedreht. Ich bin raus und sage, habe ich was gelernt. Jetzt habe ich was gelernt, wie man mit Not umgehen kann. Jetzt habe ich was gelernt, wie man dem Herrn vertrauen kann. Jetzt habe ich gelernt, wie man wie ein kleines Kind am Herrn hängen kann, am Saum seines Kleides. Ich habe gesagt, dann... Und ich habe dann darauf verzichtet, theoretisch was zu sagen, weil da war meine Theorie vorbei. Wisst ihr, da war Praxis. Da war wirklich eine Seele, die durch Jesu Wirken, durch den Erlöser, kein Loch mehr aufgewiesen hat. Da war Friede. Friede wie ein Wasserstrom. Ich bin beglückt heimgegangen. Wisst ihr, das ist der Unterschied. Das ist auch das, warum der Herr Jesus sagt, Matthäus 11, 28, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Er sagt, wenn ihr elend seid, dann kommt. Er sagt, nehmt auf euch mein Joch, das Kreuz, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich möchte nochmals mit aufräumen, ein für alle Mal, dass das Kreuz meine private Not ist. So sagt ja die Welt, gell, auch der Schwabe, oh, ich habe ein Kreuz zu tragen. Dummes Geschwätz, Entschuldigung. Das Kreuz hat nur einer getragen. Am Kreuz von Golgatha. Guter Josef von Arimathea durfte der Querbalken ein Stück mittragen. Aber das wahre Kreuz hat nur einer durchlebt. Das ist der Herr Jesus. Wenn die Bibel vom Joch oder vom Kreuz redet, meint sie nicht, dass ich Nöte erleiden soll, sondern da meint sie, dass ich mich für mit Christus gekreuzigt halten soll. Das ist was ganz anderes. Dass ich meinen Zählebereich im Herr ausliefere. Dass ich ihn in meinen innersten Winkel meines Herzens reinlasse, dass er Friede und Ruhe schafft. Dass ich meine tierisch-seelische Triebe durch das Kreuz ausschalten lasse. Das heißt es, das Joch auf sich zu nehmen. Und darum sagt der Herr Jesus, darum ist sein Joch sanft und leicht, weil es nämlich etwas Schönes ist. Ich weiß noch, wie heute, wo ein alter Bruder, der war schon über 70, einmal, mir war der junge Bürschle frisch bekehrt, wo er mal gesagt hat, Buße ist ein fröhliches Geschäft, sehe heute noch vor mir. Und dann habe ich gar nicht verstanden. Er hat gedacht, Buße ist doch eckelig, Buße ist doch schlimm, Buße ist doch peinlich. So habe ich gedacht, so denkt der junge Mann. Heute muss ich sagen, Amen, er hatte recht. Buße zu tun, zum Herrn zu kommen, das Kreuz anzunehmen, sich reinigen lassen durch Jesu Blut und sein eigenes Elend zerstören zu lassen durch das Kreuz, das ist etwas Herrliches. Und dann kommt die Seele zur Ruhe, dann geht das Loch zu und plötzlich hat man keine Bedürfnisse mehr. Jetzt geht Paulus so weit, dass er in 1. Timotheus 1,5 sagt, das ist eigentlich das Ziel Gottes gewesen mit jeder Erweisung. Und zwar, er sagt hier etwas, und das ist immerhin sein Lieblingsjünger, das Endziel des Gebotes ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das heißt, Gott will, dass mein Herz vollständig zur Ruhe kommt, dass ich gereinigt bin durch Jesu Blut, dass mein Gewissen zur Ruhe gekommen ist, dass ich ungeheuchelte Glaube habe und vor Gott lauter und rein bin. Das heißt, ich bin nicht so ein verdeckter, Heuchler, der hinterher ganz andere Ziele hat, der dauernd halb beleidigt ist, dauernd andere Ziele hat, dauernd guckt, ob er seinen Vorteil kriegt. So, ich bin lauter, Gott regelt meine Sache. Jetzt kommen wir nachher gleich zum Punkt, wo es ganz wichtig ist, dass nämlich Gott alles tut. Und jetzt erklärt die Bibel ganz nüchtern, das, was Gott tun wollte. Das steht 1. Timotheus 1,18. Er sagt, wir sollen den Kampf des Glaubens aufnehmen. Nachdem der Herr Jesus am Kreuz von Golgatha alles vollbracht hat, wir können nichts dazu tun. Jetzt sagt er, was wir tun sollen. Indem du den Glauben und dein gutes Gewissen bewahrst. Wir müssen dem Gewissen gereinigt werden durch Jesu Blut. Wir müssen sagen, Herr, ist irgendwo eine Befleckung, dann reinige mich, ist eine Bindung, dann brich sie. Und dann geht mir kindlichem Glaube hin und nimmt die ganze Erlösertätigkeit Jesu für sich persönlich an und schreit zum Erlöser wie ein Hirsch nach Wasser. Herr, bring meine Seele zur Ruhe bei dir. Dann kommt man wirklich aus seinem Elend heraus, so wie es in unserem Psalm geschrieben steht. Und dann wird der Herr Jesus seine Verheißung aus Matthäus 11, 28 einlösen. Da wird er meine Seele zur Ruhe bringen. Und er wird sie auf vielen Ebenen, wird er sie herbeiführen. Unter anderem, indem er mein Gewissen reinigt durch sein Blut. Wisst ihr, mir hat der Teufel auch schon eingeredet, es gibt Dinge, wo mein Gewissen nicht zur Ruhe kam. Das ist immer Verklagung. Da müsst ihr gar nicht drauf achten. Wenn du zum Herr Jesus kommst und bittest, dass er dich reinigt durch sein Blut, dann ist es weg. Außer man spielt, dann nimmt mich Gott auch ernst und spielt in dem Fall Erführungszeichen mit mir, indem er es mir nämlich nicht gibt. Aber gell, ich habe mich richtig verstanden mit Spiel, das ist Gericht dann. Dann lässt er mir als Gerichtsgleiche widerfahren, was ich ihm gegenüber mir auf Frechheit erlaube. Aber sobald ich ernstlich komme, mit der Sünde brich und bitte, dass er mich reinigt, dann löscht es das Blut, egal was mein Gefühl sagt. Und da darf man auf den Teufel, auf den Lügner von Anfang an nicht letztlich höre. Hebräer 9,14 sagt, dass das Blut Jesu Christi unsere Gewissen reinigt, zu dienen dem lebendigen Gott. Dann kann ich Gott dienen, mit einem reinen Gewissen, sobald ich komme. Wisst ihr, aber ich muss hinsitzen manchmal und eine Bestandsaufnahme machen und sage, Karl Hermann, was ist mit dir los? Warum reagierst du so? Ich kontrolliere mich manchmal und sage, warum habe ich jetzt so reagiert? Ich habe vor kurzem einen Gläubigen gefragt, gestern habe ich gesagt, warum haben sie das getan? Er hat gesagt, warum haben Sie das geschrieben? Warum tut Sie sowas? Harald weiß, was ich meine. Und dann kam es Gestotter. Und am Schluss hat er sich entschuldigt. Dann habe ich der Zweite, ein Unverantwortlicher, gepackt, habe gesagt, warum tun Sie sowas? Dann hat der Mann geschnauft, hat gesagt, Sie haben recht, mich ärgert es auch. Dann habe ich gedacht, holla, guck her, du musst bloß sagen, niemand hat den Mut, das zu sagen, aber alle merken, dass da was nicht sauber läuft. Wisst ihr, wenn ich das merke und mich dann reinigen lasse durch Jesu Blut, einfach eine Bestandsaufnahme machen und sage, Herr, wo ist denn meine Seele hier an der falschen Stelle gestopft? Wo habe ich Mittel, wo habe ich Dinge in meinem Leben zugelassen, dass die Bedürfnisse meiner Seele gestopft werden, wo du es gar nicht willst, weil du ja willst, dass du es mit deinen Mitteln tust. Und dann, wenn ich so komme und mich reinigen lasse durch Jesu Blut, dann kommt die Seele letztendlich schnell zur Ruhe. Und da gehört Jesaja 28, 16 dazu. Das sind ja diese alte Bildersprache im Alten Testament, wo man einfach sieht, wie das geht. Da geht es um den kostbaren Eckstein der Herr Jesus. Und da heißt es ganz einfach, wer glaubt, der flieht nicht. In dem Moment, wie jemand wirklich zum Glauben kommt, gibt er nicht mehr nach. Er gibt auch seine seelischen Bedürfnisse nicht mehr nach. Er gibt den Löchern in der Seele nicht mehr nach. Dann passiert nämlich was. Sobald ich mich im Herr Jesus aussetze und zu ihm komme und von ihm alles erwarte, dass er meine Seele zur Ruhe bringt, wird der Stecker des Treibers zerbrochen. Jesaja 9, Vers 3. Dann zerbricht der Herr automatisch der Stecker des Treibers. Das heißt, der Teufel kann mich nicht mehr antreiben. Wisst ihr, und dann hört schon mal 90% alles Elends auf. Und im Neuen Testament haben wir so Bildersprache und Musterbeispiele. Markus 4, 35, eine berühmte Stelle, wo man dann ganz praktisch sieht. Ich möchte zum Schluss einfach nur zwei, drei praktische Beispiele zeigen, wie das ganz praktisch geht. Und zwar, das ist diese berühmte Begebenheit, wo der See Genezareth, das galiläische Meer, tobt. Und in Vers 37 heißt es, erhob sich ein großer Sturm. Und das Wasser kam in die Welle rein. Und das kann passieren. Und da war was ganz Einfaches, Vers 38. Er war hinten auf dem Schiff, nämlich der Herr, und schlief auf dem Kissen. Der Herr hat geschlafen und die Jünger haben sich aufgeregt. Und so ist es wahrscheinlich auch im Geistlichen heute oft. Wisst ihr, und das Bild für diese ganze Begebenheit ist ja die Arche Noah. Das Völkermeer wallt auch im Zorn Gottes. Das Völkermeer brodelt durch den Zorn Gottes und wird wie bei der Sintflut durch die Gerichte immer schlimmer. Und mittendrin schwimmt das Schifflein der Gemeinde, das abgesondert ist, das wie die Arche Noah nach außen und nach innen verpicht ist. Doppelte Absonderung. Absonderung nach außen, Absonderung nach innen. Aber wisst ihr, was du halt nicht verhindern kannst? Ich habe mir das auch schon überlegt. Glaubt ihr, dass das Schifflein so ruhig geschwommen ist? Das Schifflein hat es umeinander gehauen. Ich habe mal einen Bericht gesehen, hat sie die Sintflut nachgestellt, was da passiert ist. Da ging es noch nicht so ganz, ganz ruhig zu. Das heißt, es kann passieren, dass das Schiff der Gemeinde hin und her geworfen wird. Wie hier auf dem See Genezareth. Und dann muss ich nur sagen, wo ist der Herr? Der Herr schläft. Das hat mich immer erschüttert. Ich habe mir überlegt, was wäre richtig gewesen? Das ist mir schon jahrelang klar. Richtig wäre gewesen, wenn die Jünger gesagt hätten, der Herr schläft, schlafen wir auch. Hals hat sie erzählt von der Moody-Biografie, Schlachter der Moody-Biografie geschrieben, wo Moody dann im Prinzip nicht mehr weiß, werden wir jetzt gerettet oder gehen wir unter? Es gab nur zwei Möglichkeiten, gerettet werden oder untergehen. Es war jetzt in der nächsten Stunde, war es wahrscheinlich dran. Wo er dann gesagt hat, ich gehe jetzt ins Bett und schlafe, ich werde ja aufwachen und sehe, was passiert ist. Wisst ihr, wenn er das sieht, das ist schon Seele zur Ruhe gekommen. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Und das ist das, was die Bibel meint. Die Situation ändert sich nicht. Sie wurde dann gerettet, das ist das andere. Aber hier siehst du, der Herr Jesus geht dann auf und gebietet mit einem Wort und der Sturm ist letztlich weg. Und das ist das Entscheidende. Der Sturm des Völkermeeres, der Sturm mit deinem und meinem Leben, wird vom Herrn, der Herr aller Herren und der König aller Könige ist, kontrolliert. Es kann nichts passieren, was nicht am Thron Gottes beim Gotteskind vorbeigeht. Er kontrolliert es vollständig. Er hat es im Griff. Da wird nichts passieren. Sobald ich darauf vertraue, mich ihm auf den Altar lege, mich reinigen lasse und dann meine ganze Freude, meine ganze Befriedigung beim Herr Jesus hole, in seiner Person, in seinem geschriebenen Wort, in der Nachfolge, dann kommt die Seele völlig zur Ruhe und dann wirst du dich sogar aufs Kissen legen und schlafen. Das ist Römer 8, 37. Also überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Dann kannst du wirklich überwinden. Und was mich tief erschüttert hat in dem Buch Esther, sind ja Bilder. Das ist ja Bildersprache. Und im Buch Esther ist eine Besonderheit. Und zwar, Esther ist ein Bild für die Gemeinde. Mordechai ist wohl ein Bild für den Heiligen Geist. Der König ist wohl ein Bild auf den Herrn. Und dann siehst du, wie sie dem Königspalast zugeht, die Kapitel 1. Das Kapitel 1 hat mich immer erschüttert. Schattenbildlich. Wisst ihr, ich bin mir bewusst, man kann das schattenbildlich so sehen oder anders sehen, ist aber egal, mich erfreut es auf jeden Fall. Und da siehst du etwas, und zwar, das hat mich tief, tief beeindruckt. In Vers 6 heißt es, wie es dazugeht. In dieser Halle, wo die Ruhe ist, er sagt, goldene und silberne Ruhelager, standen auf einem Steinpflaster aus grünem und weißem Marmor. Aus Hohelied 5 wissen wir, dass der Marmor ein Bild ist für den Leib Jesu Christi, für die Glieder des Leibes Jesu Christi. Und damit sagt er, mittendrin im Leib Jesu Christi, mittendrin in der Gemeinde, mittendrin im Marmor, gibt es die Möglichkeit, durch Silber, Bild fürs Wort Gottes, und durch Gold, durch die Natur der Erlösung, darum war es stiftet aus Gold, völlig zur Ruhe zu kommen. Das heißt, Gott hat alles getan, dass ich völlig zur Ruhe komme. Das ist auch der Grund, warum er seine Jünger, wenn sie noch so gearbeitet hatten, auf Zeite gerufen hat und gesagt hat, ruht ein wenig. Er hat sie einfach beiseite gerufen. Parakaleo, das was wir unter Trösten verstehen im Griechischen, soll es einfach auf die Seite holen. Auf die Seite nehmen. Der Herr nimmt mich einfach auf die Seite und redet zu meinem Herzen, redet zu meiner Seele, beginnt sich mit meiner Seele zu beschäftigen. Und da gehört natürlich dazugehören, dass er anfängt, mich zu erziehen, dass er mir bestimmte Dinge austreibt, dass er mir bestimmte Dinge neu beibringt. Und Hebräer 12, den müsst ihr in Ruhe lesen, sagt ganz klar, nicht jede Züchtigung, nicht jede Erziehung dünkt uns etwas Schönes zu sein. Und sagt dann aber, was Wunderbares, wenn sie durchlebt ist, in Gehorsam Gott gegenüber, bleibt etwas übrig, nämlich eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Und jetzt guckt einfach mal in die Bibel rein. Du hast einen Mann wie der Mose. Dieser Mose geht hin, als er sieht, dass die Kinder Israels gequält werden, schlägt einen tot. Gnadenlos. 2. Mose 2, Vers 12. Schlägt ihn tot. Am Schluss, in 4. Mose 12, Vers 3, sagt die Bibel, Mose war sanftmütiger als alle Menschen auf Erden. Merkt ihr was? Das ist ein alttestamentliches Bild. Da ist eine Seele zur Ruhe gekommen. Er schlägt jetzt keinen mehr durch Tod. Und der Witz für mich, das ist für mich das Brutalste, was es gibt, aber es ist eigentlich kein Witz, sondern es ist ein Trauerspiel. Für Israel heißt es, es war das widerspenstigste Volk, dem man sich vorstellen kann. Wir müssen mal gucken, wie oft Gott sagt, dass Israel widerspenstig ist. Und dass sie böse sind und dass sie rebellieren. Und Gott kann es sich leisten, dem widerspenstigsten Volk, das hier rumläuft, den sanftmütigsten Mann der Erde zu geben. Bloß, den hat er nicht einfach eingesetzt, sondern er hat ihn gemacht. Und so wie er Mose gemacht hat, so muss er dich und mich machen. Er muss dich und mich bereiten. Dass du wie ein Mose, statt ein Tod zu schlagen, in aller Sanftmut beten kannst. Herr, nimm mich weg anstelle des Volkes. Müsst ihr euch mal vorstellen, was das Gebet bedeutet. Und Gott sagt, nein, dich nehme ich nicht weg, sondern hat dann das Gebet auch erhört. Wisst ihr, und wenn ihr die alten Schriften, die ich aufgelegt habe, wo Schlachter Predigt gehalten hat, die über den Tod Moses lest, obwohl er hier ungehorsam war und dann ins verheißene Land nicht rein durfte, hast du nicht den Eindruck, das bringt ihn seelisch völlig aus dem Gleichgewicht. Sondern er stirbt, da bin ich überzeugt, dass das stimmt, was hier ausgesagt wird, er stirbt an der Herrlichkeit Gottes. Er geht im Triumph in die Ewigkeit und das ist das, was Gott will. Oder wenn ihr einen anderen guckt, Petrus. Petrus geht hin, nimmt das Schwert und schlägt dem Malchus, diesem Knecht, das Ohr ab. Er schlägt diesem Bediensteten des Malchus das Ohr ab. Das ist wohl auch nicht so ganz evangeliumsgemäß. Derselbe Petrus wird nachher ins Gefängnis gebracht und wartet auf seine Hinrichtung. Wisst ihr, was die Bibel sagt? Gott muss einen Engel schicken, um ihn zu wecken. Merkt ihr was? Moody lässt grüßen. Merkt ihr? Das ist genau der gleiche Vorgang. Entschuldigung, der Ausdruck, aber das ist das gleiche. So wie bei Moody, so war es bei Petrus. Er schläft. Und muss geweckt werden. Merkt er, was durch eine Seele zur Ruhe gekommen ist? Ist es egal, ob er aufwacht. Er weiß, leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Und es ist nicht, wo man jetzt sagt, ihr Gläubigen, nehmt die Haltung ein. Das können wir gar nicht, sondern es muss der Herr tun in unseren Herzen. Dazu muss ich mich ihm auf den Altar legen. Oder Johannes. Sie heißen nicht umsonst, die werden immer so knaberhaft dargestellt. Ich glaube nicht, dass die so ausgesehen haben, wie sie auf die Bildle vom Leonardo da Vinci sind. Und zwar, es heißt, es waren Zeloten. Zeloten waren die Eiferer, das waren die Fanatiker. Und derselbe Mann liegt nachher in Offenbarung 1 zu Füßen Jesu wie tot. Sobald er dem Herrn begegnet, hört das alles auf, der ganze Fanatismus, er legt sich ihm zu Füßen und ist tot. Paulus, der die Kleider des Stephanus bewacht, der ein Eiferer ist, der die Gläubiger verfolgt und sie umbringt in gnadenlosem Fanatismus, ist in Philippi dann im Gefängnis. Wir haben es ja schon gehört. Und in Philippi im Gefängnis, als er in den Stock geschlossen wird und ausgepeitscht wird, sagt die Bibel nicht, dass er im Triumph da war und gesagt hat, wunderschön, dass ich im Gefängnis bin, sondern die Bibel sagt, um Mitternacht. Wisst ihr, was da passiert ist? Da ging der Kampf um die Seele des Paulus, der Kampf um das Loch in der Seele des Paulus ging bis Mitternacht. Und dann plötzlich sagt die Bibel, und die haben Schmerzen gehabt und keine kleine, höre die andere Gefangene Lobpreis. Und so steht's in der Bibel. Der Lobgesänge gibt in der Nacht. Und in dem Moment, wie ihr Seele zur Ruhe kommt, dann gibt Gott Lobgesänge. Und in Jesaja 63, 14 steht, dass wie das Vieh ins Tal getrieben wird und müde ist und dann zur Ruhe kommt im Stall. Und ich hab komischerweise jedes Jahr, wenn ich durchs Wallis fahre, treiben sie ihre Kühe runter. Das ist fürs Fahren schlecht, weil da fährst du dann bloß nur 10. Aber es ist immer interessant, ich kann immer die Kühe angucken. Die sind wirklich, du merkst, die sind ruhig, die sind erschöpft, da springt keiner mehr rum. Die sind alle. Die sind reif für den Stall. Und die Bibel sagt, genau so macht es Gott. Und das ist genau das, was Gott mit dem barmherzigen Samariter macht. Er bringt ihn in eine Herberge. Er bringt ihn zur Ruhe. Er zahlt dem Wirt 2 Denare. Er zahlt dem Heiligen Geist die volle Erlösung für Geist und Seele in diesem Leben. Und sagt, der Rest bekommst du, wenn ich wiederkomme. Dann wird der Leib auferstehen und wird erlöst. Das heißt, es ist alles bezahlt, dass ich noch Geist, Seele völlig zur Ruhe kommen kann. Mit dem Leib komme ich zur Ruhe bei Auferstehung. Brauchen wir uns keine Illusionen machen. Das heißt, ich habe den Kampf. Aber mein Geist und meine Seele können völlig zur Ruhe kommen, wenn ich das glaube, dass ich meine seelischen Bedürfnisse nur an einer Stelle stopfen darf beim Herr Jesus. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Dann kommt meine Seele zur Ruhe. Ich möchte als letzte Bibelstelle lesen, was Paulus dann schreibt. Und zwar, es ist erschütternd, in 2. Korinther 7, Vers 4. Er sagt hier, bei allem Druck, und er wurde ja nicht bloß gesteinigt, Paulus ist ja fast alles passiert, ich bin mit Trost erfüllt. Ich fließe über von Freude bei all unserer Trübsal. In Vers 6 sagt er, das ist nämlich Gott, der das tut, der die Geringen tröstet. Wir brauchen den Mut, vor Gott gering zu werden. Wir brauchen den Mut zu sagen, Herr, ich gebe auf. Ich höre sofort auf, meine Seele selber zu stopfen. Ich höre auf, meine Seele mit geistlichem oder mit pseudo-geistlichem, Pseudo ist das Wort für Lüge, also mit falschem Geistlichen zu stopfen, sondern ich bin jetzt bereit, dein Weg für meine kleine Seele zu akzeptieren. Und dann kommt was sehr Spannendes, was nämlich der Weg Gottes für meine Seele ist. Das weiß ich nämlich überhaupt nicht. Es geht mir auch nichts an, das ist im Herr sei Sache. Und dann wird er mit mir zur Ruhe kommen. Dann wird er mich zur Ruhe bringen. Er wird mit mir zum Ziele kommen. Und dann habe ich wieder meinen Psalm 42, dass ich Gott danke, dass du mir die Rettung, nämlich Jesus, geschickt hast. Und dann schließt sich der Kreis. Und dann kommt die Seele zur Ruhe. Und ich sage euch ganz ehrlich, bei allen diesen Turbulenzen, die in der Welt sind, bei allen denen Prophetien, die durch die Medien geistert, 40 Jahre nach dem Jahr 1967, nach der Staatsgründung, der große Krieg und alles, kann alles sein, weiß ich nicht, ist mir eher egal, ist es nötig, dass unsere Seelen zur Ruhe gebracht sind, dass völlig egal ist, was in unserem Leben passiert, dass wir in Christus ruhen. Was sagt dann der Hebräerbriefschreiber letztlich? Dass es nötig ist, dass wir fleißig sind, in seine Ruhe, die er geschaffen hat, mit diesem vollkommenen Opfer einzugehen, dass unsere Seele wirklich einen Frieden hat wie ein Wasserstrom und dass sie kein Loch mehr aufweist, nirgends falsch gestopft werden muss. Und dann wird etwas passieren, dann werden wir etwas sein zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Und es gibt da einen Nebendefekt, den ich nicht verhehlen will. Und es wird ganz wunderbar sein. Wir werden zufrieden sein. Und dann gehörst du zu einer Minderheit auf diesem Erdball. Du gehörst zu der Minderheit der Zufriedenen. Und das wünsche ich jedem. Ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus, möchte dich einfach anbeten und dir danken und durch dich, im Vater im Himmel, für diese große Erlösung, dass du der Hüter und der Hirte unserer Seele bist und dass, wenn unsere Seele schreit und lechzt nach wirklicher Ruhe, wenn sie lechzt, dass diese Löcher, die vom Sündenfall herrühren, gestopft werden, dass du es bist, der sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Du wirst unsere Gewissen reinigen. Du wirst unseren Glauben aufflammen lassen, dass wir dieses vollkommene Opfer annehmen können, dass wir das Kreuz in der richtigen Weise akzeptieren, dass wir dir, dem Lamme, folgen, dass unsere Seele zur Ruhe kommen, dass wir wie ein Petrus schlafen können, selbst in Todesgefahr, dass wir wie ein Paulus, wenn es uns noch so elend geht, das Loblied Gottes singen können. Und dass wir wie ein Johannes zu deinen Füßen liegen, wenn wir noch so Feuerköpfe sind, dass du uns völlig zur Ruhe bringst. Ich bete dich dafür an, für diese große und vollkommene Erlösung. Ich möchte einfach bitten, dass du mit jedem von uns hier in unserer Mitte zur Ruhe kommst, dass der Lohn deiner Schmerzen, die auch hier bei uns in Tailfingen, in Albstadt, zuteil werde. Und ich danke dir dafür. Amen.